Guten Morgen. Heute haben wir Advent. Das Kommen Jesu wird gefeiert und das Kommen Jesu wird so gepredigt. Es wird davon geredet, zumindest sollte das so sein, so im Kirchenkalender. Ich habe ein Thema, das auch da reinpasst. Es ist nicht ganz das sichtbare Kommen Jesu, aber wir werden darüber reden. Okay, ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus zu unserer Rettung geschickt hast. Ich danke dir, Jesus, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du durch deinen Geist, durch den Heiligen Geist in jedem Gläubigen hier drin bist, Herr. Dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen. Danke dir für deine Gnade. Danke, dass du in dieser Gemeinde wirkst. Und ich danke dir, Herr, dass du auch durch uns wirkst. Und ich bitte dich, dass du uns die Herzen öffnest, dass wir uns leiten lassen von dir und dass wir dir folgen können, Herr, in allen Dingen, die wir tun und die wir sagen. Amen. Ja, ich habe zwei Bibeln mitgebracht, einmal die Hardware. Mose hatte ja noch Steintafeln, ne? Nachher gab es Felle, Papyrus und so weiter, jetzt haben wir Papier und dann nochmal als Software, also wundert euch nicht, Handy ist ausgeschaltet, ihr dürft ihr alle die Töne ausschalten. Falls ihr die Bibel auf dem Handy benutzt, könnt ihr das gerne auch machen. Ja, ein Vater bringt seinen Sohn zum Schlafen und will mit ihm das Abendgebet sprechen. Und ihr wisst ja, wie das mit den Kindern ist. Die Kinder irgendwann abends, dann rotiert das nochmal. Ne? Also bei mir ist das auch so, ich kann meine Kinder verstehen, wenn sie da noch so 1000 Fragen haben, da kommen sie endlich mal zur Ruhe. Und der Sohn, der Vater hat es eilig gehabt, der Sohn wirkt aber nachdenklich und sagt, Papa, vor dem Abendgebet habe ich noch eine Frage, woher kommen wir? Der Vater hatte aber noch einiges zu tun, also versucht er das kurz und knackig zu machen. Auch wenn es so ein wichtiges Thema ist, denkt er sich, mache ich ein andermal mit ihm. Ne? Und sagt er, ja, wir sind aus Staub. Der Sohn, nachdenklich, und dann sagt er, und was wird mit uns, wenn wir sterben? Der Vater will auf dieser Linie bleiben, sagt, ja, naja, wir werden wieder zu Staub. Der Sohn denkt weiter nach, ne? So wie Kinder eben sind, die denken nach. Bückt sich so unter sein Bett, holt so einen Staubknäuel hoch, sagt, Papa, ich glaube, unter meinem Bett ist einer. Sagt er, aber ich weiß nicht so genau, kommt er gerade oder geht er? Und so ist das eben. Wenn ich andere Länder, ich würde gerne auch andere Länder entdecken, ja? Ich würde gerne so viele Dinge wissen und Dinge entdecken. Und bevor man in ein Land reist, was macht man da meistens? Heutzutage sind wir ja so aufgeklärt. Wenn man nur an den Strand will, guckt man so bei Check24, wie auch immer, und guckt da die Bewertungen etc., ob alles all in ist und so. Aber wenn man wirklich ein Land entdecken möchte, da bin ich immer noch so, ich würde gerne noch andere Länder entdecken. Was macht man da? Man erkundigt sich darüber. Man guckt nach, fängt an. Freunde haben irgendwas empfohlen, man guckt bei Google nach oder irgendwelche Reiseportale und so weiter. Und der Junge hat recht. Und man sollte solche Fragen nicht stoppen. Wenn man fragt, wo werden wir alle mal hingehen? Wo werden wir alle mal hingehen? Wenn unser Körper mal gestorben ist. Vielleicht in das Jenseits? Man spricht von dem Jenseits. Jenseits heißt jenseits von diesem Leben. Ne? Die Bibel gibt da einiges. Aber was ist das? Und wo ist das? Auf der anderen Seite, nach dem körperlichen Teil, nach dem körperlichen Tod, ja, haben wir uns über unsere zukünftige Reise erkundigt. Es wäre gut, wenn wir uns auskennen, weil die Kinder werden uns fragen. Unsere eigenen Kinder, die Kinder in der Gemeinde, die Jugendlichen, die werden uns fragen, wo geht die Reise hin? Ich habe hier ein bisschen was mitgebracht. Clownflakes zum Frühstück, Andachten, die dir die Müdigkeit verderben. Da habe ich was nachgelesen. Herbert und Georg, ich glaube, das ist nicht unser Georg, die waren ein bisschen älter, zwei 90-Jährige, ne, waren schon ihr ganzes Leben lang befreundet. Als klar war, dass Herbert sterben würde, besuchte Georg ihn jeden Tag. Eines Tages sagte Georg: Herbert, wir sind doch beide verrückt nach Fußball. Tu mir einen Gefallen. Wenn du in den Himmel kommst, gib mir doch bitte Bescheid, ob man dort Fußball spielen kann. Ja, auch zwei verrückte 90-Jährige, ne? Herbert blickte Georg in die Augen. Ja, du bist schon seit vielen Jahren mein bester Freund. Wenn das irgendwie möglich ist, tue ich dir den Gefallen. Kurz darauf starb Herbert auch. Ein paar Nächte später wachte Georg von einem grellen Blitz und einer Stimme, die zu ihm rief: Georg! Der Alte schreckte hoch. Wer ist da? Ich bin's, Herbert. Ich bin im Himmel und halte mein Versprechen. Es gibt eine richtig gute Neuigkeit und eine eher schlechte. Dann erzählst du mir bitte die gute, sagte Georg. Die gute Nachricht ist, sagt Herbert, dass es im Himmel Fußball gibt. All unsere Kumpels sind hier. Und stell dir vor, wir sind alle wieder jung und noch besser ist, dass es niemals regnet und schneit. Wir können Fußball spielen, solange wir wollen, denn wir werden niemals müde. Das ist ja fantastisch, erwidert Georg. Das übertrifft all meine wildesten Träume. Und was ist jetzt die schlechte Nachricht? Du bist für Dienstag als Stürmer eingeteilt. Also ich weiß nicht, ob es für Georg auch eine schlechte Nachricht war. Er war ja 90, ne, und gebrechlich und so weiter. Für die einen ist es vielleicht auch eine schlechte Nachricht. Ken Davis schreibt dann weiter: Wenn du Christus vertraust und in den Himmel kommst, ist das eine gute Nachricht. Ob du dort deinen Lieblingssport treiben kannst oder nicht, also vielleicht wünschen sich wirklich einige Fußball im Himmel, vielleicht gibt es das, darüber schreibt die Bibel nichts, also wissen wir nicht. Und ich möchte noch einen Text lesen, den Ken Davis dann auch hier gibt. Nachher gibt er noch mal mehr Verse, aber ich lese diesen aus 1. Johannes 5, Vers 11 bis 13. Gott aber hat eindeutig bezeugt, dass er uns das ewige Leben schenkt, und zwar nur durch seinen Sohn. Wer also dem Sohn vertraut, der hat das Leben. Das ist gut. Wer aber dem Sohn nicht vertraut, der hat auch das Leben nicht. Das ist eine ganz klare Geschichte, die die Bibel zeigt. Ich weiß, dass ihr an den Sohn Gottes glaubt. Mein Brief sollte euch einmal versichern, noch einmal versichern, dass ihr das ewige Leben habt. 1. Johannes 5, Vers 11 bis 13. Ja, was Herbert und Georg so betrifft, ich weiß nicht, ob die Geschichte wirklich wahr ist. Lustig ist sie auf jeden Fall und gibt zum Nachdenken. Ja, wenn man so volkstümlich ist, der Begriff des Jenseits, dass man sagt, Himmel und Hölle. Ne? So, das ist so volkstümlich, was man so sagt über Himmel und Hölle. Man hört auch einiges, man als Kind, nachher als Erwachsener übernimmt man vieles. Aber was berichtet die Bibel darüber? Sogar Luther, ich habe hier eine Lutherbibel, ich bin begeistert von der Übersetzung, aber sogar er ist nicht so ganz genau mit den Begriffen. Ja? Die Bibel berichtet von verschiedenen Orten und Zuständen im Jenseits. Zum Beispiel einmal Abrahams Schoß. Im Lukas-Evangelium wird das geschrieben. Dann Paradies, dann Sheol auf Hebräisch oder Hades auf Griechisch, Tartarus. Habt ihr schon mal vom Tartarus gehört? Nein, weil der Luther mit Hölle übersetzt. Ne? Oder Abgrund, das hat man schon mal gehört. Abgrund, Feuersee. Ne? So, manche meinen, das ist alles Hölle oder Himmel. Ne? Paulus berichtet sogar in 2. Korinther 12, er war bis zum dritten Himmel. Ja, ich weiß, hier auf der Erde sind manche bis in den 7. Himmel gelandet, ne? Und sind ganz verliebt und sehen nur rosa. Aber das ist nicht dieses Jenseits gemeint, ja? Also Paulus war entrückt bis zum 7. Himmel. Interessant ist auch, dass manche Leute von Nahtoderfahrungen berichten. Wir werden dann auch auf was eingehen, was der Paulus da erlebt hat. Nahtoderfahrungen, dass man nahe am Tod war, dann klinisch tot war und solche Dinge erlebt hat, die nicht jeder so erleben würde. Dazu habe ich euch mal was mitgebracht, das habe ich schon mal vorgestellt. Ja? Den Himmel gibt es echt, das Video, aber ich würde euch lieber das Buch empfehlen, ist besser. Und Himmelskind, nach einer wunderbaren und wahren Geschichte, also beides ist passiert und die berichten darüber. Oder 5 Minuten im Himmel von Don Piper oder Blick in die Ewigkeit. Also es gibt so Bücher von Menschen, die das erlebt haben und dann davon berichten. Und sind alle einig, sie können das alles gar nicht beschreiben, was sie da erlebt haben. Aber prüft alles, weil letztendlich, finde ich, ist das Fundament. Die Bibel sagt uns, was wirklich wahr ist, und auch diese Dinge sollen dadurch geprüft werden. Über das Thema Jenseits, und das ist das letzte Buch, das ich euch jetzt vorstelle, ist Georg Brinke. Ich bin kein Verkäufer, Leute, ich habe keinen Bücherladen oder so, also ihr könnt hier kaufen. Das gibt es auch nicht mehr, es gibt es nur noch im Antiquariat, Jenseitiges und Zukünftiges, aber als CD gibt es in einem Antiquariat. Die haben die Rechte aufgekauft. Das kann ich euch wärmstens empfehlen. Das ist ein Theologe, ein praktischer Theologe, der war Missionar und dann Pastor. Und der bringt die Dinge auf den Punkt, einfach zu verstehen. Georg Brinke, Jenseitiges und Zukünftiges. Und der zeigt auch die Bibelverse. Der ist da, mit den Bibelversen ist er so, dass er die auch tatsächlich angibt. Und das kann man alles durch die Bibel überprüfen. Also ich werde heute in Kürze aber auf das Thema Jenseits eingehen. Und wir fangen an mit 7 Benennungen des Himmels oder Beispiele zum Thema Himmel. Wenn wir sehen, wir haben Berichte aus der Bibel, Paulus und Johannes konnten gar nicht alles beschreiben, was sie sahen. Johannes, die Johannes-Offenbarung, und Paulus berichtet auch, dass er im Himmel war. Ne? Warum konnten sie alles nicht alles beschreiben, was sie sahen? Das berichten sie dann auch. Sie sagen, unsere Sprache ist zu beschränkt. Auch wenn du sozusagen da bist und so eine Bewusstseinserweiterung hast, du kommst wieder hierhin und das ist so, als ob du einem Primaten, so einem Affen, dann erzählen solltest, ne? Oder sagen wir mal so, ein Affe wird zu Menschen. Hat nichts mit Evolution jetzt zu tun, nur so ein Gedankenkonstrukt. Ein Affe wird zum Menschen, ja? Erlebt das, was der Mensch macht, die Technik und alles, und nachher wird er wieder zum Affen und geht da in seinen Affenstamm, und jetzt soll er seinen Freunden erzählen, auf Affensprache, was der Mensch so alles reden kann und wofür sie Begriffe haben, was für eine Technik sie haben, was für Autos die haben und Straßenbahnen gibt es da. Der hat doch gar keine Worte dafür. So, ich will uns nicht mit Affen vergleichen. Ich will nur zeigen, was für ein krasser Gegensatz da herrschen kann, wenn man wirklich den Himmel mal erlebt und dann in unsere Worte packen. Jesus hat das mit Beispielen gezeigt und hat immer wieder mal eine Parallele zu unserer Welt gezogen und hat uns das deutlich gemacht. Also es ist über unsere Vorstellungskraft, was da sein wird. Es wird beschrieben als ein Reich. Wenn wir Matthäus 18, Vers 23 lesen, da steht, darum gleicht das Himmelreich mit, sagt Jesus. Ne? Oder 2. Petrus 1, Vers 11, da spricht er über das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Also es ist ein ewiges Reich. Es ist mit einem Reich vergleichbar, wenn wir unsere Worte benutzen dafür. Im Hebräer 11, Vers 16 steht geschrieben, über ein besseres Vaterland über ein himmlisches, über das Himmlische, über ein himmlisches Reich. Und in Hebräer 12, Vers 28, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein. Schreibt, ich vermute mal, Paulus hat das den Hebräerbrief geschrieben, er sagt, lasst uns dankbar sein. Es wird also über ein Reich geschrieben. Dann über eine Stadt. Der Himmel wird auch als Stadt beschrieben, und zwar in Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Oder in Offenbarung 21, lesen wir mal Offenbarung 21, Vers 1 bis 2. Da schreibt Johannes nach der Vision, danke für das Wasser. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Also das wird verschwinden, das wird vergehen. Und ich sah die heilige Stadt und das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, irgendwo aus der Höhe, ne? Herabkommen. Das neue Jerusalem, die heilige Stadt, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Da zieht er wieder Vergleiche mit unserer Sprache. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, müsste wohl ein Engel sein, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes, ne? Hammer, oder? Die Hütte Gottes bei den Menschen. Das zeigt, wie großartig der Himmel sein kann. Also diese heilige Stadt ist ja nicht alles. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Kein Leid mehr. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Ende ist vergangen. Ja, berührt mich. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahr und gewiss. Und er sprach zu mir, also Gott sprach zu ihm, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega. Also das ist der Anfangsbuchstabe und der Ende des Buchstabens im griechischen Alphabet. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles erleben. Und der wird es alles ererben, Entschuldigung. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Hammer. Wir werden Kinder Gottes sein im Himmel. So, wenn man das heute so hört, denkt man, ja klar, ich merke das auch, ne? Manchmal denke ich mir so ironisch, das merke ich auch gerade, dass ich Kind Gottes bin, ne? Aber das ist Hammer. Hebräer 12, Vers 22. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln. Das wird herrlich sein. Also bei der Vorbereitung habe ich mir gedacht, am liebsten wäre ich da. Die Bibel sagt auch noch von einem Heim oder einem Vaterhaus. In Johannes 20, Vers 17, Jesus spricht zu Maria, die ihn berühren wollte nach der Auferstehung. Dann sagt er, ich fahre zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und in Johannes 14, Vers 2, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Das wird keine 40 Quadratmeter sein, da gibt es kein Sozialamt oder sonst irgendwas. Du bist ein Königskind und zwar vom himmlischen König. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Jesus macht das für uns. Es wird von einem Paradies berichtet. Paradies heißt Lustgarten. Ja, nicht so, wie wir vielleicht das eine oder andere verstehen, aber auf jeden Fall sehr befriedigend und was Schönes, was Lust schafft und Lust befriedigt. Adam und Eva waren im Paradies anfänglich. Die hatten vertrauten Umgang mit Gott in diesem Paradies. Es war paradiesisch. Und das meint man nicht so wie die Insel da auf, keine Ahnung, in der Karibik oder so. Das ist für uns, für Erdenverhältnisse paradiesisch. Und dieses Paradies ging aber durch die Sünde verloren. Das, die schönen Dinge, die wir hier erleben, das ist einfach nur die gefallene Welt. Ne? Das ist noch gar nichts. Es wird ein neues Paradies geben. In 2. Korinther 12, Vers 4 berichtet Paulus, 2. Korinther 12, Vers 4 berichtet er, er wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Also, wer schlecht in Englisch ist oder wer schlecht in Deutsch ist oder in irgendeiner anderen Sprache, wir werden die beherrschen und die wird für Leute, die für uns jetzt hier unaussprechlich sein. Es wird eine andere Form der Sprache und der Kommunikation sein. Und da spielt Weite keine Rolle in diesem Paradies. Also davon berichtet Paulus, eine himmlische Sprache. Es wird ein Land, als ein Land berichtet, in Hebräer 11, Vers 14 bis 16, da ging es um Abraham und Sarah, dass sie Gäste waren und Fremdlinge auf der Erde, dass sie das gar nicht erreicht haben, dieses verheißene Land, das ihre Kinder erreichen sollten und so weiter. Und der Hebräerbrief zeigt das und sagt, das war eine Vision für das Zukünftige, für den Himmel. Nun aber in Hebräer 11, Vers 16, sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich nach dem himmlischen. Der Himmel ist ein Vaterland. Und als sechstes ein Ort der Ruhe, in Hebräer 4, Vers 9, ihr hört immer wieder Hebräer, Hebräer, lest den mal, ist gut. Hebräer 4, Vers 9, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, ein Ort der Ruhe. Die ewige Sabbatruhe nach unserem irdischen Sein hier, nach unseren Werken hier. Und ein Berg, als siebtes ein Berg, das obere Zion, das himmlische Zion. Hebräer 12, Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln. Das habt ihr ja schon mal gehört, deshalb halte ich es kurz. Ein Berg, der Berg Zion, auf dem auch die ewige Stadt sein wird. Lesen wir mal in Lukas 16, da berichtet Jesus was über das Jenseits. Lukas 16 kennen viele, deshalb werde ich diesen Teil auch kürzen. Da geht es um den armen Lazarus und den reichen Mann. Ja? Jesus spricht vom reichen Mann, der hat den armen Lazarus, er war nicht so milde zu ihm, er hat ihm ein paar Krümel gegeben, so kannst du haben, verschwinde. Ne? Und dann kommt dieser reiche Mann ins Jenseits und das wird als Totenreich benannt, das wäre der Sheol oder der Hades und der reiche Mann kommt dahin. Und ist in diesem Bereich, kann ich so gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall ist eine unüberbrückbare Kluft, das berichtet Jesus dann, eine unüberbrückbare Kluft. Und sie können nicht zu denen rüberkommen. Und auch diejenigen, die im Paradies, im Schoß Abrahams sind, die können auch nicht dahin rüber. Also, unüberbrückbare Kluft. In diesem Ort der Schönheit im Lustgarten, im Paradies, im Schoß Abrahams, heißt Abraham den armen Lazarus willkommen. Und was macht der Reiche? Der sagt, schick doch wenigstens jemanden auf die Erde, damit meine, wenn ich nicht wenigstens einen Tropfen abkriege oder irgendwas zum Lindern meiner Qual, dann schick doch wenigstens jemanden für meine Familie, damit sie das hören. Und Jesus hat so eine Antwort immer wieder gegeben. Ihr habt doch schon, ihr habt die Schriften, ihr habt Leute, die darüber predigen, ihr hört das immer wieder. Ihr hört das in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit. Jesus kommt wieder. Wir wissen auch nicht, wie das sein wird, wann er wiederkommt und wann wir schon sterben. Aber die Frage ist, sind wir bereit? Und da ist so ein Zustand zwischen Paradies und Totenreich. Unüberbrückbar, man kann da nicht. So, bleiben die ganze Zeit da? Nein, sie werden nicht die ganze Zeit da bleiben. Jesus sagte zum Beispiel über das Paradies, auch in Lukas 23, Vers 43, zu diesem Verbrecher am Kreuz, der sagte, denk an mich, denk an mich. Und was sagt Jesus? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er brauchte nicht mehr als an Jesus, der gerade am Kreuz sterben sollte, der gekreuzigt war, der wusste nichts von seiner Auferstehung, der hat aber geglaubt, das ist der Mann. Und was macht er? Er bekehrt sich da am Kreuz. Gerade noch geschafft. Ich hoffe, wir können viele Leute so mitreißen, in den Himmel sozusagen, zu Jesus. Jesus stieg nach seinem Opfertod in die untersten Örter, um die alttestamentlichen Heiligen und Gläubigen bei seiner Auferstehung aus dem Grabe zu führen. Da steht auch ein Bericht in Matthäus 27, viele Heilige standen mit auf. Interessante Geschichte, ne? Ich will aber darauf nicht eingehen, weil wir über ein anderes Thema sprechen. Was ist dieses neutestamentliche Oben und Jenseits? Lesen wir 2. Korinther 12, Vers 4 nochmal. 2. Korinther 12, Vers 4. Paulus sagt, ich kenne einen Menschen, ich lese ab Vers 1. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Also er hat mehrere Offenbarungen und Erscheinungen gehabt, mehrere. Ich kenne einen Menschen, er spricht aber von sich. Ich kenne einen Menschen in Christus. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen. Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt, also dieser Mensch wurde entrückt bis in den dritten Himmel. Ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder aus dem Leib gewesen ist. Das weiß ich nicht. Er kann es noch nicht mal genau formulieren. Heutzutage haben wir Ärzte, wenn man unter ärztlicher Aufsicht ist, kann der Arzt sagen, ja, klinisch tot oder so. Ne? Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Er berichtet, und wenn man die Briefe von Paulus liest, hat er unheimlich viele Offenbarungen über das Jenseits. Irgendwoher hat er das, ne? Er berichtet immer wieder und lässt das einfließen. Ich nehme an, Paulus war in Lystra, da wird berichtet, er wurde gesteinigt und dass er leblos am Boden lag. Und dann kamen andere Jünger Jesu, die wollten ihm, nachdem er gesteinigt wurde und nachdem er vor die Stadt geschliffen wurde, ja, kamen einige Jünger und wollten zu ihm. Und dann stand Paulus plötzlich auf, hatte keine Blessuren und ging wieder in die Stadt hinein. Möglicherweise war es das, ich weiß es nicht genau. Weitere Blicke ins Jenseits. Man spricht vom Sheol oder vom Hades, das hebräische Sheol oder griechische Hades. Von Sheol ist 65 Mal in der Bibel und Hades 10 Mal erwähnt. Und da ist das Grab genannt. Wie gesagt, Hölle, übersetzt Luther, eine genauere Übersetzung wie Elberfelder, die benennt das dann auch so, wie es im Griechischen steht. Es ist aber kein endloser Zustand, der Sheol. Da kommen, das ist ein wahrscheinlich unterirdischer Ort mit Zugängen und Türen, denn Jesus ging nach der Kreuzigung dahin, in den Hades, im Bereich des Todes und entriss durch seinen Tod dem Teufel die Macht des Todes. Das lesen wir in Hebräer 2, Vers 14. Der Herr hat sich durch seinen Opfertod die Schlüssel des Hades erworben. Lest mal nach in Offenbarung 1, Vers 18. Ich gebe euch all diese Bibelverse, wenn ihr nachher die haben möchtet. Der Tartarus. Was ist das, der Tartarus? Wer ist im Tartarus? In 2. Petrus 2, Vers 4 lesen wir über den Tartarus. Wird auch bei Luther mit Hölle übersetzt. Da steht geschrieben, und ich lese mal Judas 6. In Judas 6 wird berichtet, in 2. Petrus 2, Vers 4 bis 5 auch, über die Geschichte aus der Zeit Noahs, wo die Engel zu den Menschen kamen und mit den Frauen zusammen waren und mit menschlichen Frauen geschlafen haben und daraus entstanden die Riesen. Aber die Riesen, die bei der Sintflut dann auch gestorben sind. Darüber berichtet 1. Mose 6, Vers 1 bis 4. Und wenn wir jetzt Judas 6 lesen, steht da geschrieben, auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen Todes festgehalten mit den ewigen Banden in der Finsternis. Das ist der Tartarus, also ein ganz anderer Ort wiederum. Die werden bis auf das jüngste Gericht dann tatsächlich dort aufbewahrt. Was ist der Abgrund? Der Abgrund ist ein schrecklicher Ort. Es ist der Ort der Dämonen, den sie baten, den Herrn. In Lukas 8, Vers 31 lesen wir, die baten ihn, sie nicht in den Abgrund zu senden. Lass uns lieber in die Schweine gehen. Wir wollen nicht in den Abgrund. Das war sogar für die Dämonen schlimm. Es wird berichtet, dass dort der König mit dem Namen Apollyon sein wird. Und das lesen wir auch in der Bibel, dass der Abgrund sich auftun wird zum Ende der Zeit, der Erdenzeit, ein Gefängnis, das die Dämonen freilassen wird, und dann wird es zu einer großen Schlacht kommen zwischen den Engeln und den Dämonen. Also, dieser Abgrund wird während der großen Trübsal geöffnet. Der Abgrund, wo Satan während des Millenniums gebunden sein wird, das ist dieser Abgrund. Und danach wird er auch freigelassen. Dann hören wir, alles, was der Volksmund so von Hölle weiß, ist das hier. Aber es gibt verschiedene Orte. Ein anderer Ort ist der Feuersee. Und das ist der letzte Strafort, den die Schrift, die Bibel dann auch zeigt und nennt. Er besteht wohl zur Zeit, aber hat noch keine Funktion. Weil da wird dann der Satan reingeschmissen in den ewigen Feuersee, in den ewigen Feuerpfuhl. Wo ist das denn? Also nicht innerhalb unserer, ich sag mal, Erde und unseres, nicht mal außerhalb des Kosmos, aber auch außerhalb der ewigen Stadt. Es ist ein anderer Ort, darüber sagt die Bibel nicht so viel. Sie sagt nur, dass es ihn gibt. Und deshalb werde ich hier nicht rumspekulieren, was und wo und wohin. Ich sage nur das, was die Bibel dann benennt. Außerhalb der heiligen Stadt und außerhalb der neuen Schöpfung. Der Feuersee ist als endgültiger Strafort, das steht auch hier in dem Buch, für Satan und seine Engel gedacht. Die ersten Insassen des Feuersees werden das Tier und der falsche Prophet sein. Als nächster wird 1000 Jahre später Satan hineingeworfen. Dann kommt der Satan für 1000 Jahre Nach den 1000 Jahren kommt Satan und wird da reingeworfen. In den Feuersee werden aber auch alle Menschen geworfen, deren Namen nicht im Lebensbuch geschrieben sind. Lesen wir, der Mensch ist nicht für den Feuersee eigentlich bestimmt. Lesen wir Matthäus 25, 41. Da steht geschrieben, in Vers 40 schon, was ihr getan habt, da spricht Jesus von den Leuten und wird sagen, einige werden zu ihm kommen und sagen, Herr, du kennst mich doch, ich kenne dich doch und ich weiß von dir. Und er wird sagen, nee, ich kenne dich nicht, geh weg. Er wird sagen, nee, ich kenne dich nicht. Was habt ihr getan, einem von diesen meinen geringsten Brüdern? Wenn ihr irgendeinem der geringsten Brüder was getan habt, was Gutes getan habt, das habt ihr mir getan, sagt er dann. Und in Vers 41 sagt er dann, dann wird er sagen zu denen zu seiner Linken, zur Linken, geh weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Ja, das ist der Feuersee, das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und zu Rechten hat er benannt die Schafe genommen oder seine Herde, die Gutes getan haben und die an ihn tatsächlich auch geglaubt haben. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, sagt er zu denen, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Ich finde es total super, dass es den Himmel gibt und diese Hoffnung und alles. Und auf der anderen Seite bin ich auch traurig, wenn ich über den Feuersee spreche, über den Hades, über den Scheol. Irgendwie berührt mich der Tartarus nicht so, aber da, wo die Menschen, die ich kenne, hinkommen können. Wichtig ist, das Los zur Ewigkeit wird hier auf der Erde bestimmt. Das wird hier bestimmt. Auf der Erde. Und das wird hier entschieden. In 2. Korinther 5, Vers 20 und 21 steht Folgendes geschrieben. So sind wir nun Botschafter für Christus, also wir die Gläubigen. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wer nicht versöhnt ist mit Gott, sollte sich jetzt mit Gott versöhnen. Es ist deine letzte Chance. Du weißt nicht, was passieren wird, wenn du hier rausgehst oder wenn du vom Stuhl aufstehst oder sonst was. Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, du bist begnadigt, nimm es an. Dieses unverdiente Geschenk annehmen. In Johannes 3, Vers 16, das ist so ein üblicher Vers, steht ja geschrieben, denn so sehr hat Gott dich geliebt, die Welt geliebt, dass er sogar Jesus dafür hingegeben hat, damit wir dieses Geschenk der Gnade annehmen. Du musst nichts tun, außer das annehmen. Du musst dir das nicht verdienen. Zum ewigen Leben. Deshalb bitte ich jeden Gläubigen, der hier ist, jeden, ob du das tust, das ist deine Entscheidung, sei ein Botschafter Jesu Christi. Auch in dieser Zeit, wo die Leute empfänglich sind, in dieser Adventszeit sind die Leute empfänglich. Entscheide dich für deine Berufung, Botschafter Jesu Christi zu sein. Und für die, die ihr Leben noch nicht Jesus gegeben haben. Du hast jetzt eine Chance. Vielleicht hast du nächste Woche noch eine Chance. Du weißt es aber nicht. Tu das jetzt. Ich bitte euch, steht auf. Und ich möchte, dass jeder für sich betet und einen Entschluss fasst. Wenn ihr es möchtet, ich kann euch nicht dazu zwingen oder so. Ich hoffe, der Heilige Geist hat zu euch gesprochen und betet zu ihm, und macht das klar mit ihm, was ihr tun wollt. Wir beten jetzt, jeder für sich.